Psalm 105, 1-5. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm, redet von all seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Denkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. Amen. Also, liebe Gemeinde, Psalm 105 befiehlt hier ziemlich viel, schon in den ersten 5 Versen. Aber Frage, warum sollen wir Gott danken und seinen Namen anrufen? Warum seine Taten und Wunder bekannt machen? Warum sich über ihn freuen? Warum sollen wir ihn suchen und seinen Bund halten? Ja, Psalm 105 sagt, warum. Und da es ziemlich viele Gründe sind, die mit Israels Heilsgeschichte verbunden sind, hebe ich nur das Pikante daran heraus, das auch für uns gilt. Also für unsere persönliche Heilsgeschichte. Erstens der bekannte Bund, zweitens die bekannte Ordnung, drittens das bekannte Himmelsbrot. Der bekannte Bund. Er, der Herr, ist unser Gott. Auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsbestimmungen. Er denkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ auf 1000 Geschlechter hin. An den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellt ihn auf für Jakob als Ordnung, für Israel als ewigen Bund. Habt ihr es gehört? Seine Rechtsbestimmungen gelten auf der gesamten Erde. Ist also nicht nur für Israel. Und das heißt so viel wie, dass er seine 10 Gebote nicht nur auf steinerne Tafel geschrieben hat, sondern in jedes Herz eines jeden Menschen. Alle wissen, was Recht oder Unrecht ist und was zu tun ist, auf der gesamten Welt, auch wenn ihre Herzen härter sind als Stein. Also das gilt für alle, egal ob sie im tiefsten Sudan leben oder in Wien oder in Montafon. Alle wissen, was zu tun ist, was Recht und Unrecht ist. Und alle werden von Gott durch diese Gebote gesegnet oder auch gerichtet. Ja, den ersten Bund schloss Gott mit Adam und all seinen Nachkommen. Und dieser Bund wird der Schöpfungsbund oder der Werksbund genannt. Und Gottes Bundesbedingungen für sich selbst sind Gemeinschaft haben mit dem Menschen, damit er ein unverdorbenes und bestes Leben führen kann. Gott sagt Gemeinschaft zu. Die Bundesbedingungen Gottes für den Menschen sind erstens das Gebot der Heiligung des 7. Tages, an dem der Herr Gemeinschaft mit ihm pflegt. Zweitens, das Gebot der Verwaltung und des Behütens von all dem, was Gott gegeben hat. Drittens, das Verbot, selbstherrlich zu werden und sich mit dem Bösen einzulassen. Also das hat Gott Adam und Eva so mitgeteilt, in anderen Worten, aber das ist die Sache. Und diese 2 Gebote und das eine Verbot sind in den 10 Geboten an für sich grundsätzlicher beschrieben, in denen es 2 Gebote und 8 Verbote gibt. Die 2 Gebote sind den 7. Tag und damit Gott zu heiligen, sowie das Kind Vater und Mutter ehen. Die 8 Verbote zielen darauf hin, in keiner Weise dem Bösen nachzugeben. warum mehr Verbote als Gebote? Das sagt uns an für sich der Prediger 7,29. Gott hat den Menschen aufrichtig geschaffen. Sie aber suchen viele arglistige Machenschaften. Verbote sind eindeutig, wie das Rot auf der Ampel. Stopp, sagt das. Sagen die Verbote. Ja, aber man sagt sich, ein bisschen geht schon noch. Und es ist ja, Ampel ist noch orange oder hellgrün oder so weiter. Er wird nicht so streng sein, sagt man sich bei den Verboten. Ein bisschen geht schon. Die positiven Gebote sind auch eindeutig, aber da wurstelt man auch im Herzen herum, wie sehr man denn das tun soll. Siebter Tag. Ja, okay, das kann ich zu Hause machen. Und naja, er wird nicht so streng sein und ich habe ja gute Gründe, ich will auch etwas Freizeit. Ja, da wurstelt man herum, wie sehr man das tun soll und ob man da nicht eventuell extrem wird, wenn man es denn doch so tut, wie Gott das will. Also das ist dieser Bund. Der Werksbund, der Schöpfungsbund. Und es ist einfach so, dass Gott ganz souverän, ohne dich zu fragen, den geschlossen hat, weil du Mensch bist. Du hast die Bundesverpflichtungen einzuhalten. Gehen wir wieder zur Ampel oder zu den Verkehrsordnungen. Also es ist einfach so, die Verkehrsordnungen in Österreich gelten auch für Ausländer, für einen Engländer. Der kann nicht hier in Österreich auf der linken Seite fahren. Ist einfach so. Und das wird auch geahndet. Und so ähnlich so ist es mit diesem Bund. Gott ahndet das. Segnet aber, wenn man das tut. Ja, und wir sind nicht gefragt worden, ob wir links oder rechts fahren sollen. Gott fragt auch nicht bei diesem Bund. Hier Psalm 105 nennt hier aber Gottes Bund mit Abraham und der wird Gnadenbund genannt. Und was ist da anders an diesem Bund? Im Vergleich mit dem Werksbund oder dem Schöpfungsbund gelten da die 10 Gebote nicht? Drückt da Gott beide Augen zu? Nein, tut er nicht. Ist er immer noch der Richter mit den gerechten Rechtsbestimmungen in der Welt? Und Sprüche 22,8 sagt, wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Und Neues Testament, Galater 6,7, Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. So. Also, was ist jetzt hier anders? Das. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Genesis 15,6. Und konkret heißt das, Abraham glaubte dem Herrn das, was er ihm versprochen hat. Und das war, dass er einen Nachkommen haben wird. Und dieser Nachkomme war nicht Isaak, sondern Jesus Christus. Der eine Nachkomme. In dem werden gesegnet alle Nationen oder alle Völker der Welt. Und er natürlich selbst auch. Der eine Nachkomme, der war gerecht. Und Gott hat dem Abraham dessen Gerechtigkeit angerechnet. Abraham war nicht gerecht. Der Jesus hat dem Bösen in seinem Denken, Reden und Tun widerstanden, hat in seiner Gesinnung, das heißt seinem Denken und seinen Gefühlen, in Wort und Tat und auch vom Gefühl her Gott geehrt. Er war und blieb eins mit Gott. An ihm sah man den Menschen so, wie Gott ihn geschaffen hat ursprünglich. An ihm sah man Gott. Und an ihn glaubte Abraham. Und ihm folgte er. Jesaja sagt von ihm in Kapitel 53, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Das Vorhaben des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Ja, er wurde laut 1. Korinther 1,30 uns von Gott gemacht zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und jetzt wieder das mit dem Gnadenbund. Er hat die 10 Gebote erfüllt in allem. Und Gott rechnet das seinen Kindern, der Braut Christi, dem Leib Christi, seiner Gemeinde an. Rechnet's ihn an. Und Gott rechnet ihm dafür ihre Bundesbrüche an. Die Bundesbrüche seiner Kinder, seiner Braut, seines Leibes, seiner Gemeinde. Und er richtet ihn und verflucht ihn und lässt ihn in die Hölle fahren. Und da der Böse ihn nie in den Griff bekommen hat, konnte er ihn auch nicht in der Hölle halten. Er ist auferstanden, ist himmlischer Regent über die Erde, der eines tut, was wichtig ist. Er ruft viele in seinen Gnadenbund. Er ruft in seinen Gnadenbund hinein. Und die, um die kümmert er sich dann. Die baut er auf. Also, wenn man im Gnadenbund sündigt und dann im Glauben den Herrn Jesus anruft, dann hat man den einzigen rechtmäßigen Rechtsanwalt bei Gott, dem Richter. Und er sagt, die Schuld meiner Klienten habe ich a. durch mein Leben getilgt, b. durch meinen stellvertretenden Tod auf mich genommen, c. durch meine Auferstehung von ihnen weggemacht. Also, du bist im Schöpfungsbund oder im Gnadenbund. Beide wurden von Gott geschlossen. Im Schöpfungsbund musst du die 10 Gebote erfüllen. Im Gnadenbund willst du sie erfüllen. Aus Dankbarkeit gegenüber deinem Herrn. Der Schöpfungsbund bringt dich, egal ob du die Gebote nicht hältst oder nicht tun willst oder einfach nicht hinkriegst, der Schöpfungsbund bringt dich in die Hölle. Der Gnadenbund bringt dich in den Himmel, weil der dir vertraute Jesus es für dich hingekriegt hat und für dich eintritt. Darum. Beide Bünde sind pikante Bünde. Pikant steht als Synonym für anmutig, würzig und feurig. Und ich komme zur pikanten Ordnung. Zweiter Punkt. Also, dass Gottes Rechtsbestimmungen, die Gebote, anmutig, appetitlich, würzig und feurig sind, ist wahr. Dass Gott sie nicht unter den Tisch fallen lässt, ist auch wahr. Dass die im Gnadenbund durch sie anmutig und appetitlich und würzig werden, ist auch wahr. Aber manche denken, die Gebote halten sei gesetzlich. Man brauche sie nicht mehr zu halten, dass sie ja an Jesus Christus glauben und der sie erfüllt hat. Aber nichtsdestotrotz sind alle 10 im Neuen Testament wiederholt als Imperative, als Befehle. Sie sind sogar noch genauer ausformuliert. Sie sind Gottes Ordnungshüter zum Guten, sind Freund und Helfer. Sie tun wollen ist der Ausweis der rechtmäßigen Gotteskindschaft, dass man zum Leib Christi gehört. Andere sagen, im Neuen Testament werden die Gebote durch das eine ersetzt, das der Herr Jesus Christus befohlen hat. Er sagt in Johannes 15, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Ja, das klingt gut, anmutig. Doch die 10 Gebote zeigen, wie diese Liebe eben anmutig wird, würzig und praktisch wird. Das zeigen sie. So wird Liebe umgesetzt. Also was ist jetzt anders am Gnadenbund? Ja, dass man es will. Es gibt noch welche, die glauben, sie könnten, dass sie im Gnadenbund sind, Gottes Gebot übertreten und seine Gebote vernachlässigen. Aber wenn sie das absichtlich und bewusst tun, stellt sich ihnen die Frage, ob sie den, der so viel für sie getan hat und tut, überhaupt kennen. Stellt sich zudem die Frage, ob sie die Braut des Herrn sind, ob sie Leib Christi sind. Denn er koordiniert ja seine Glieder gut. Stellt auch die Frage, ob ihre Liebe zu den Mitgliedern im Leib Christi auch da ist. Oder ob sie damit auch gegenüber dem Herrn, der das Haupt ist, da ist. Also Liebe zeigt sich immer praktisch. Der Herr wird, wie Jesaja sagt, Lust an seiner Erlösten haben und Frucht haben und Frucht sehen. Er zieht sie nach seinem Bild, macht sie würzig, appetitlich. Und Gottes bekannte Ordnungen sind, solange wir Bosheit im Herzen haben, und die haben wir bis zum Tod. Auch der Apostel Paulus sagt in 1. Timotheus 1,15, dass er sie hat, dass er der größte Sünder ist. Ja, wir haben sie. Und solange sind die 10 Gebote die besten und hilfreichsten Ordnungshüter im Himmelreich. Und das Himmelreich ist in der Gemeinde Jesu Christi sichtbar und erlebbar. Ich komme zum bekannten Himmelsbrot, 3. Punkt. Ich lese die Verse 37 bis 43 aus Psalm 105. Israel ließ er ausziehen mit Silber und Gold, und es war kein Strauchelnder unter ihren Stämmen. Er bereitete vor ihnen eine Wolke aus als Decke und Feuer, um die Nacht zu erleuchten. Sie forderten, da ließ er Wachteln kommen und sättigte sie mit Himmelsbrot. Er öffnete den Felsen, da floss Wasser heraus. Es floss als ein Strom in der Wüste. Denn er gedachte an sein heiliges Wort, an Abraham, seinen Knecht. Er ließ sein Volk ausziehen mit Freuden, mit Jubel, seine Auserwählten. Also nach den 10 Plagen in Ägypten und über die Sklaventreiber erlöste Gott sie mit dem Passa, das so genannt wird, weil Gottes Gerichtsengel damals an den Hütten oder an den Häusern vorbeiging, denn er sah das Blut des Passalammes an den Türpfosten und da ging er vorbei. Und dann führte Gott sie durch die Wüste, trennte sie von der sie verfolgenden Armee am Tag durch eine Wolkensäule. Da konnten die nicht weiter, in der Nacht durch die Feuersäule. Und er stillte ihren Hunger und ihren Durst die ganze Zeit in der Wüste. Und Psalm 105 bezeichnet hier an für sich das Manna als Himmelsbrot. Als sie es bekamen, fragten sie wörtlich, als sie das sahen, Manhu. Das heißt so viel wie, was er? Fragezeichen. In der Folge wird es dann nur noch Man genannt. Und der Herr Jesus erklärt in Johannes 6, was das ist. Er sagt, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Ich bin das Brot des Lebens, und wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Manhu, was er, ja er, ist das Brot des Lebens. Man kann ihn natürlich nicht essen, auch die Apostel konnten das nicht und haben nicht daran gedacht, als er das Abendmahl eingesetzt hat. Aber man kann zu ihm kommen und an ihn glauben, man kann auf ihn vertrauen, und der sorgt für alles das, was wir brauchen. Er hat dieses Abendmahl eingesetzt bei der Passafeier, bei seiner letzten Passafeier, und er segnet das Brot und sagt, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er teilt den Wein aus mit den Worten, das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wir hatten es vom Gnadenbund, und der neue Bund, der Gnadenbund, ist darin neu, dass nicht mehr Sündenböcke und Passalämmer als Abbilder für die Sünde des Menschen starben, sondern Gottes Sohn, Jesus Christus selbst. Und er setzt das Abendmahl als Siegel seines erfüllten Bundes, als seines erfüllten Gnadenbundes ein. Es soll für seine erlösten Siegel, Glaubensstärkung, Versicherung sein. Denn er hat den Schöpfungsbund erfüllt, den du und ich nicht gehalten haben. Er hat den Gnadenbund erfüllt, die 10 Gebote, die Wegweiser und Ordnungshüter für uns sind. Er hat sie auch gehalten. Er, der Lehrer für seine Schüler, das Haupt für seinen Leib, der Bräutigam für seine Braut, der Herr für seine Gemeinde. Er hat's getan. Das Abendmahl kann man essen, ohne Schüler zu sein, ohne lebendiges Glied an seinem Leib zu sein, ohne Braut zu sein, ohne ihm zu folgen, ohne ihm zu gehorchen, ohne ihn wirklich zu genießen. Man zieht sich dann halt Gottes Gericht zu und hat den Herrn Jesus Christus nicht als rechtsgültigen Rechtsanwalt oder Verteidiger. Himmelsbrot, Manhu, was, er? Ja, er. Erlöst von Sünde, und er macht pikant. Schluss. Ja, warum sollen wir Gott danken und seinen Namen anrufen? Warum seine Taten und Wunder erzählen? Warum sich über ihn freuen? Warum ihn suchen und seinen Bund halten? Warum sollen wir das tun? Ja, wegen ihm und uns. Amen.